Ja, herzlich willkommen. Es gibt eine Geschichte, eine alte Geschichte von einem Mann. Der ist am Meer entlang gegangen, schaute nach unten und er sah so ein Säckchen mit Steinen. Er hat es aufgehoben, hat reingepackt, hat die Steine so durch seine Hände gleiten lassen und sich ganz entspannt ans Meer gesetzt. Und er sah so ein paar Möwen, die sich auf diese Wellen niedergelassen haben. Und so übermütig nahm er dann einen Stein nach dem anderen und bewarf sie. Und ein paar Steine hat er genommen und hat versucht, sie so auf diesem Wasser springen zu lassen. Und ein Steinchen nach dem anderen verschwindet so in diesen Tiefen auf Nimmerwiedersehen. Aber einen Stein hatte er noch mitgebracht. Und als er zu Hause sah er sich diesen Stein an, ging ins Licht und er kriegte einen Riesenschreck. Es war ein herrlicher Diamant. Er haderte mit sich und sagte, wie kann ich nur so dumm gewesen sein, so achtlos? Und er rannte voller Panik an den Strand zurück, um die Steine, um die Diamanten wieder zu finden. Aber sie waren verloren in der Tiefe des Meeres. Nichts konnte diesen achtlos weggeworfenen Schatz wieder zurückgeben. Keine Tränen, keine Vorwürfe, keine Reue und keine Selbstanklage. Gedankenlos hat er diesen Schatz achtlos verschleudert. Die Diamanten in dieser Geschichte stehen für die Zeit, unsere Lebenszeit. Und wenn wir ehrlich sind, erkennen wir vielleicht auch, dass wir oft so unsere Zeit achtlos wegwerfen. Und eigentlich wissen wir, sie kehrt nie wieder zurück. Meine heutige Predigt hat den Titel Kaufst du deine Zeit wirklich aus? Jeder von uns bekommt jeden Tag neu diesen Schatz von Gott wieder geschenkt. Dies Säcklein mit Zeit. 24 Stunden, 1440 Minuten, 86.400 Sekunden. Ihr könnt nachrechnen. Stimmt. Genau. Jeden Tag wieder neu. Und es ist eine Kostbarkeit, die wir oft aber auch erst dann wieder zu schätzen wissen, wenn wir merken, sie ist nicht selbstverständlich. Wenn wir vielleicht nicht mehr Jahre, sondern Wochen oder eventuell noch Monate haben, dann ist es vorbei. Und ich möchte jetzt bei uns keine depressiven Gedanken hervorrufen, aber erinnern, dass Gott uns Zeit geschenkt hat. In jedem Leben wird die geschenkte Zeit weniger mit jeder Sekunde. Wenn ich geboren bin, geht es eigentlich schon auf meinen Tod wieder hin. Und die einen haben etwas mehr Zeit, die anderen etwas weniger. Nicht jeder wird 100 Jahre, wobei viele, die alt werden und im Altenheim dahin siechen, muss ich sagen, es ist auch nicht unbedingt eine Gnade, so alt zu werden. Vielleicht kennt ihr das so, die Zeit rennt dahin. Und das geht nicht nur uns älteren Leuten, man sagt ja immer so, die empfinden das so, nee, auch den jungen Leuten, weil die Tage sind mit vielen Aktivitäten gefüllt, die zur Pflicht werden, oft auch Stress darstellen. Und wenn ich überlege, so der erste Monat ist eigentlich schon fast wieder vorbei und wir hatten gerade erst Silvester, dann merken wir, die Zeit rennt wirklich. Leben ist ja so ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wenn du Hunger hast und du hast nur noch wenig Geld zur Verfügung, kaufst du dir ein Marken-T-Shirt oder vielleicht so teure Sneakers, wo du sagst, oh, die sehen aber toll aus. Nein, du kaufst dir natürlich Nahrung. Deine Priorität ist da ganz klar. Und ich denke, wir leben in so einer Gesellschaft, wo Nahrung für uns nicht mehr so wesentlich ist, weil wir es haben. Und keiner von uns muss verhungern. Aber wir streben nach Luxus, nach Wohlstand. Und Zeit ist für viele mittlerweile ein Luxusgut geworden. Warum? Weil sie dem Mammon, dem Geld hinterherlaufen. Sie haben einfach keine Zeit mehr für das, was eigentlich wichtig ist. Sie rennen dem hinterher, wo sie nachher feststellen, so richtig zufriedenstellen, tut mich das aber auch nicht. Und dadurch wird natürlich auch der Blick von Gott weggelenkt, weggeleitet, auch bei uns Christen. Auch wir schauen oft auf unser Wohl, auf uns selbst, auf unsere Wünsche und ich muss mich da voll mit einbeziehen. Ich bin mir wichtig und ich gebe nichts ab, kein Geld und keine Zeit. Meine Zeit gehört mir und damit mache ich, was ich will. Wirklich? Was sagt der Psalmist dazu? In Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Es gibt auch ein gleichnamiges Lied von Peter Strauch. Es ist ein tolles Lied, wer das kennt. Ein Lied voller Geborgenheit, Zuversicht und auch Vertrauen Gott gegenüber. Meine Zeit gehört mir wirklich? Nein. Wir wissen, wenn wir als Christen Jesus unser Leben geben, dann geben wir ihm auch unsere Zeit. Das gehört einfach dazu. Und was wäre, wenn du jetzt nicht mehr so viel Zeit hättest? Was würdest du machen, wenn du vielleicht eine Diagnose hättest, ein paar Monate noch? Würdest du Gott die Ehre damit geben wollen? Würdest du vielleicht die Dinge nachholen wollen, wo du sagst, oh, wollte ich schon immer mal machen? Oder vielleicht auch mal dem Nachbarn einen überziehen, weil dir kann ja nichts mehr passieren und er hat dich jahrelang genervt. Ich weiß nicht, wer von euch Philipp Mickenberger kennt. Ich hatte schon mal was über ihn gehört auf YouTube, aber ich habe das gar nicht weiter interessiert oder so verfolgt. Meine Frau hatte mich vor etwas über einer Woche da drauf gebracht. Ich fragte sie, hast du irgendein Thema, was dich interessieren könnte, was ich machen könnte? Und dann sagte sie mir das und ich hatte mich dann auch so mit ihm beschäftigt. Bei ihm war das wirklich so. Er hat mit seinem Bruder, seinem Zwillingsbruder Johannes, eine Arbeit begonnen. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Es gibt so einen YouTube-Kanal, The Real Life Guys. Und mittlerweile sieht man auch die Aufrufe. Es sind ein paar hunderttausend. Mittlerweile haben sie viele Follower. Und meine Frau war so begeistert von der Arbeit, die beide gemacht haben. 2016 haben sie damit angefangen. Sie haben so spektakuläre Experimente gemacht, Hunderttausende unterhalten damit vorwiegend junge Leute, die sie auch mit ihren Botschaften erreicht haben. Interessant ist, dass wir erst vor etwas über einer Woche erfahren haben, dass unsere Enkel die auch kannten und toll fanden oder finden. Also die Welt ist manchmal klein und beide Brüder, das ist das Schöne, sind Christen. Und sie bekennen sich auch zu Jesus. Der Philipp, der hatte Lymphdrüsenkrebs. Und im Jahr 2020, und zwar im Oktober, hat man ihm das diagnostiziert, dass es im Endstadium ist. Er hat also nicht mehr lange zu leben. Und es war wirklich so, im Juni 2021 ist er dann mit 23 Jahren gestorben. Der Philipp war ein Internetstar. Er war bekannt, aber er hat sich nicht frustriert oder Gott anklagend, jetzt abgewandt, zurückgezogen. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat seine Krebsdiagnose, und das war wohl das Video, was ich damals gesehen hatte, publik gemacht und ließ seine Fans auch teilhaben an dem Kampf gegen die Krankheit, an dem Glauben, den er Gott hat und auch an die Hoffnung auf die Ewigkeit. Ein Kampf, den er mit 23 Jahren verlor. Traurig. Keine Frage. Zu ihm gestorben? Definitiv. Ich denke, da sind wir uns alle drüber im Klaren. Aber es ist auch ermutigend zu sehen, dass er sein Wirken und seine Popularität nutzte, um so seine Verbindung zu Gott auch zu offenbaren, um anderen wirklich ein Zeugnis zu sein in seiner kurzen Zeit hier auf Erden. Ich habe mich gefragt, kann ich das auch von mir sagen? Ich bin 44 Jahre älter, hätte eigentlich noch viel mehr Zeit gehabt, aber ich muss sagen, definitiv nein, leider. Ich denke, so mit meinen 67 Jahren bin ich so auf der Zielgerade meines Lebenslaufs. Und wenn ich zurückblicke, muss ich eben feststellen, dass da eigentlich nicht so viel von mir kam, dass ich viel Zeit einfach meiner kostbaren Lebenszeit nicht sinnvoll und verantwortungsvoll vor Gott und für ihn gelebt habe. Wenn ich mich frage, die Frage sollte ja auch berechtigt sein, was bereue ich als Christ nicht getan zu haben, was habe ich vor Gott versäumt, dann ist die Frage nicht nur berechtigt, aber sie soll auch keinen Stress auslösen. Habe ich meine Berufung wirklich gelebt? Habe ich meine Zeit ausgekauft? Ich weiß, dass ich eines Tages vor Gott Rechenschaft dafür ablegen muss. Aber nein, es ist nicht der Gedanke, dass ich bestraft werde, der mich ängstlich oder traurig macht, weil ich weiß, Gott hat mir auch das vergeben, sondern es ist mehr so das Gefühl und das Bewusstsein, dass ich mein Leben nicht so sinnvoll gelebt habe, wie Gott es eigentlich in mich hineingelegt hat, wie er es für mich gewollt hat. Viele fragen sich, und das geht mir auch manchmal so, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Wer Kinder hat, kann das feststellen, die Kinder werden geboren, ganz schnell sind sie im Kindergarten, Schule, kommen aus der Schule raus, heiraten, haben selbst Kinder. Und man fragt sich, Mann, wo ist die Zeit geblieben? Es sind viele Jahre vergangen, ist mir gar nicht so vorgekommen. Und so merken wir auch, dass unser Leben voranschreitet. Und vielleicht fragen wir uns dann auch, was habe ich versäumt zu machen, was mir eigentlich wichtig war? Manchmal, wenn ich mich mit Menschen so unterhalte, habe ich das Gefühl, sie denken so, diese Zeit, die sie haben, ist unendlich. Es wird nicht weniger, es wird irgendwo mehr. Sie haben Pläne, wo ich denke, oh Mann, ne, da musst du aber langsam anfangen, wenn du das umsetzen willst. Und ich habe eine interessante Grafik gefunden, wo Menschen sich mit beschäftigen. Und da haben sie so einen Vergleich 1992 und 2022, also 30 Jahre später. Und wenn wir sehen, hier auf der, ich nehme jetzt mal so diese rechte Seite, Internet nutzen, Fernsehen, Laptop, Musik hören, E-Mails lesen, Smartphone nutzen, Radio hören, Gedanken nachgehen, wichtige Dinge reden, Social Media, dann stellt man fest, auf der linken Seite 1992 war noch etwas anderes für sie wichtig, etwas mit der Familie zu machen, etwas mit Freunden zu machen. Wie viel Zeit, habe ich mich da gefragt, investiere ich? Wie viel Zeit investierst du vielleicht auch mit Gott? Ist es vielleicht so eine geistliche 5-Minuten-Terrine und dann bist du damit durch? Oder nimmst du dir wirklich Zeit, so ein 3-Gänge-Menü, sag ich mal, wo du so eine Vorspeise hast, die du genießt, eine Hauptspeise und nachher kommt noch ein Dessert und du bist richtig ausgefüllt, du bist satt und du weißt, es ist gesund. Wir wissen, diese 5-Minuten-Terrinen sind nicht gesund und da kriegen wir auch kein Wachstum. Und ich bin jetzt bei diesem geistlichen Wachstum. Ich glaube, geistliches Wachstum ist einfach nur durch dieses 3-Gänge-Menü, durch die Zeit, die ich mit Gott verbringe, möglich. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie viel Zeit verbringe ich im Internet mit dem Smartphone? Und ich meine nicht beruflich, das ist mittlerweile ja schon Usus. So dieser gesellschaftliche Trend, das sehen wir hier, geht weg von den realen Begegnungen. Es geht so in eine virtuelle Welt. Ne, wenn manche sagen, ich habe bei Facebook ein paar tausend Freunde, dann möchte ich manchmal sagen, das ist schön für dich. Zieh mal um und du wirst sehen, da wird keiner kommen. Du musst es schon alleine machen. Dann es ist so eine falsche Einstellung zu Menschen. Es ist virtuell. Wenn wir Paulus uns mal anschauen, wie er so seine Prioritäten gesetzt hat, dann werden wir hier nichts wiederfinden, weil es war auch technisch noch nicht möglich. Paulus hat ganz einfach gelebt. Er hat sein Leben voll in den Dienst Jesu gestellt. Da gab es auch keine Ablenkung. Und er hat uns auch, und da kommen wir gleich zum Bibeltext dann, auch wertvolle Tipps gegeben für den Umgang mit unserer Zeit. Und da geht es nicht um Zeitmanagement, das kennen wir alle vielleicht, so die wichtigen und die dringlichen Dinge. Und den Predigtext finden wir in Epheser 5. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug, manchen Übersetzungen auch weise. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ist so ein toller Text, wie ich finde. Auch das, was wir hier lesen, so ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen. Auch das ist ja etwas, was wir hier machen. Und wir tun es zur Ehre Gottes. Und wir sollen ihm auch dafür danken. Aber Paulus weist uns auch darauf hin, dass wir nicht sorglos dahin leben sollen, sondern sorgfältig darauf achten, wie wir leben. Ihm war bewusst, dass die Zeit, die Gott uns geschenkt hat, anvertraut hat, wichtig und kostbar ist. Und wir sollen nicht wie unverständige Menschen leben, die sich keine Gedanken machen, wie sie ihre Zeit einsetzen. Nein, wir sollen uns weise, klug verhalten und die Zeit bestmöglich auskaufen. Paulus sagt in diesem Text auch, gerade weil schlimme Zeiten da sind. Ich glaube, auch heute leben wir in schlimmen Zeiten. Schlimme Zeiten deshalb, weil wir merken einfach, dass die Gesellschaft sich von Gott entfernt. Und ich denke, das ist auch das, was er hiermit meint. Auch damals haben sich viele gar nicht Gott erst zugewandt. Und insofern ist es für uns umso wichtiger, dass wir uns Gott zuwenden, weil sonst werden wir von diesem Zeitgeist auch mitgerissen. Und dieser Zeitgeist ist eben nicht in die Richtung Gottes gewandt, sondern in die andere Richtung. Paulus gibt uns unterschiedliche Ratschläge. Erstens, was ich daraus lese, ist, wir sollen uns klug, wir sollen uns weise verhalten. Wissen ist Macht, das kennen wir. Auch heute ist Wissen wirklich angesagt. Und wer im Fernsehen mal die ganzen Quiz-Sendungen sieht, der weiß, ja, da steckt ein gewisser Reiz dahinter. Und manche habe ich mir auch angeguckt und ich bin auch wirklich beeindruckt, was manche Leute wirklich für ein umfangreiches Wissen haben. Aber Lebenserfahrung, Lebensweisheit, wie wir sie hier haben sollen, ist etwas anderes als Wissen. Und interessanterweise, wenn wir von Weisheit in der Bibel lesen, ist es immer in Verbindung mit Gott zu sehen. Weisheit und Gott gehört zusammen. Es ist nicht das Wissen der Welt, das hat er sowieso. Weise ist also nicht der, der sich irgendetwas an Wissen aneignet, sondern weise ist der, der die Welt mit den Augen Gottes sieht. Wir finden hier im Psalm 111 einen Hinweis. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaftig klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Die Furcht des Herrn, hier ist nicht gemeint, dass wir uns vor Gott fürchten müssen, sondern es geht vielmehr um die Ehrfurcht vor Gott. Und alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. An anderer Stelle schrieb Paulus, darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wahre Lebensweisheit ist keine Kopfsache, sondern sie führt zum Handeln, weil wir nach dem Willen Gottes fragen und der Wille Gottes motiviert uns zum Handeln. Das, was er von uns machen möchte. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt oder auch nicht, dann stellst du dir vielleicht jetzt die Frage, was denken vielleicht Menschen, die so am Ende ihrer Zeit stehen? Die wissen, ich habe nicht mehr viel. Und ich habe da einen interessanten Artikel gefunden von einer Pflegerin, Palliativpflegerin, das sind die, die im Hospiz sind. Und die hat das in einem Buch niedergeschrieben, und es waren 5 Aussagen von Sterbenden, die sie immer wieder hörte. Und das erste war, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich fand das sehr interessant, weil das bedeutet ja eigentlich, dass die meisten nicht das eigene Leben leben. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Aber wir sind alle gefangen, so in unseren Rollen, in unseren Aufgaben. Da ist der Ehepartner, da ist die Familie, da sind die Eltern, Freunde, Arbeit, vielleicht auch Gemeinde, Vereine. Für alle muss man da sein. Manchmal verliert man sich selbst und man merkt dann irgendwo, eigentlich habe ich nicht gelebt, ich wurde irgendwo gelebt. Das merken viele, gerade Ältere oder auch Frauen, die dann sagen, Mensch, das kann es ja nun auch nicht gewesen sein, nur Kinder und Haushalt. Es gilt aber auch für das Leben, das ich mit Gott nicht gelebt habe. Wo Gott mir vielleicht irgendwie gezeigt hat, das wäre dein Weg gewesen, ich bin ihn nicht gegangen, weil ich vielleicht Angst hatte. Das kann eine Mission sein, das kann irgendwelche Aufgaben sein in der Gesellschaft. Das gibt viele Dinge. Ich habe mich einfach nicht getraut, mein Leben zu leben. Das Zweite, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich denke, viele, meistens sind es ja Männer, die ja, viel Wert darauf legen, was so ihr Umfeld von ihnen sagt. Sie möchten ja auch etwas darstellen. Und dadurch investieren sie oftmals viel zu viel Zeit in ihre Karriere. Und die Pflegerin hat bei allen Männern, die sie dort hatte, immer wieder gehört, ich habe zu viel gearbeitet, und zu wenig gelebt. Warum? Sie mussten Geld verdienen, sie hatten Angst um ihre Karriere, sie hatten Angst um ihr Ansehen. Aber sie haben erkannt, hätte ich es mal irgendwo anders gemacht. Und man kann sich vorstellen, logisch, dass natürlich auch in dieser Phase so die Zeit mit Gott sehr untergeordnet ist, weil sie ihre Zeit ihrer Karriere, der Arbeit widmen. Die Frage ist, will Gott das von uns? Wir sollen arbeiten, damit wir uns ernähren können, das ist ganz klar. Aber wir wissen auch, wir haben von Gott einen Sabbat geschenkt bekommen. Was bedeutet das Sabbat? Wir gehen da oft drüber und sagen, naja gut, ne, das war damals so. Sonntags ist für uns dann Gemeinde, aber dann war es das auch. Nein, ich denke, dass Gott das ganz bewusst gemacht hat, dass wir einen Tag von sieben uns dieser Beziehung zu ihm, aber auch dieser Beziehung zur Familie, zu Freunden widmen können, weil wir daraus Kraft bekommen. Wir haben eine Erholung, wir haben eine Zufriedenheit. Gott hat das schon genau vorgesehen. Deswegen müssen wir immer gucken, ob wir uns nicht auch irgendwo zeitlich verzetteln, um Karriere zu machen. Das kann auch in Gemeinden sein, auch da kann ich viel Zeit investieren. Dritter Punkt war, ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Auch da habe ich etwas gestutzt. Wir Menschen sind natürlich Wesen mit Gefühlen. Gott hat uns so geschaffen. Und wenn wir in die Bibel mal reingucken, sehen wir, auch Gott ist ein Wesen, ein Gott, der Gefühle hat und der sie auch offen artikuliert hat. Das erkennen wir ja ganz eindeutig. Aber hier scheinen ja auch viele Menschen so ihre Gefühle zu unterdrücken. Warum? Haben sie Angst, abgelehnt zu werden? Vielleicht um des Friedens willen, wenn ich sage, was ich so denke, dann kommt da vielleicht so ein gewisser Unfrieden. Und wir wissen auch, man kann sich etwas hineinfressen. Sogar Krankheiten können dadurch entstehen. Das, was die Bibel uns sagt, ist etwas anders. Wir können und sollen unsere Gefühle artikulieren und wir sollen sie auch Gott gegenüber artikulieren. Wir brauchen nicht zurückhalten, auch bei Gott nicht. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß, wie wir ticken. Und wir können offen mit ihm umgehen. Und wenn man sich fragt, was für einen Partner, Partnerin möchtest du an deiner Seite haben, dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, einer, der mich so annimmt, wie ich bin. Nicht nur, weil ich so schön bin, Susi, sondern auch mit den Fehlern, die dann letztendlich da sind. War ein kleiner Joke. Und ich denke, das ist das, was wir bei Gott finden. Er nimmt uns so an, wie wir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Gefühlen, die wir selbst vielleicht gar nicht haben wollen. Als vierte, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Wir wissen, wir Menschen brauchen Gemeinschaft. Auch dazu hat Gott uns geschaffen, definitiv. Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und das gilt auch für Christen und es gilt auch für Christen in der Gemeinde. Wir hatten Corona vor einigen Jahren und wenn man so in andere Gemeinden hört, dann merkt man, ups, da sind viele nicht wiedergekommen, als sie kommen konnten. Sie sind weg. Aber die Bibel sagt uns auch, wir sollen den Kontakt mit Geschwistern aufrechterhalten. Hebräer 10, 24 lesen wir. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie wir feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ist es nicht so, dass wir in der Gegenwart von Freunden irgendwo aufblühen, dass es uns gut tut? Ich weiß nicht, wer vor euch schon mal in Italien, Südfrankreich, Spanien war. Ich finde das immer sehr beeindruckend und man hat so eine Sehnsucht danach. Und ich habe mich gefragt, was ist es? Ist es nur das schöne Wetter? Ich denke mal, wer Robinson Crusoe gelesen hat, der war auf einer Südseeinsel, hatte schönes Wetter, ihm fehlte die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und was ich festgestellt habe, ich kann mich noch daran erinnern, in der Toskana waren wir mal so ein kleines Dorf, da saßen mittags die Männer so schön zusammen und haben geklönt. Und ich habe gedacht, ja, ist doch schön. Die haben ihr Leben jetzt gelebt, sie kommen zusammen, sie gehen mittags nach Hause, sie essen, sie erzählen der Frau, was alles so Neues im Dorf gibt. Tolle Gemeinschaft. Südfrankreich, das Gleiche, nur die Leute haben Boule gespielt, haben ihren Pastis in der Hand gehabt, haben Freude gehabt. Ich habe gedacht, ja, wenn ich mal alt bin, das würde ich mir wünschen, anstatt vielleicht alleine zu Hause sitzen. Gott möchte, dass wir diesen Kontakt auch deshalb haben, damit wir voneinander lernen, damit wir das weitergeben, was dem anderen hilft und auch das empfangen, wo der andere sagt, du, da kann ich dir helfen. Ganz praktisch oder vielleicht auch nur durch, ja, ich sag mal, irgendwelche Gesten. Und auch Gott will diesen Kontakt mit uns haben. Und jeder, der dieses Gefühl schon mal erlebt hat, so diese innige Beziehung mit Gott, diese Geborgenheit, die sich daraus ergibt, es ist einfach toll und man möchte es nicht mehr missen. Der letzte Punkt, den sie hatte, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Was macht dich überhaupt glücklich? Ich denke, jeder hat was anderes. Für den einen ist es vielleicht die Familie, Freunde, Reisen, Hobbys. Das ist sehr unterschiedlich. Aber auch hier, wenn ich mir keine Zeit dafür nehme, dann verzichte ich auf mein Glück. Wir haben immer die Freiheit zu wählen, was wir tun. Oft sind es aber dann so gewisse alte Muster oder Zwänge, die uns davon abhalten, genau diese Dinge zu tun. Nicht notwendigerweise. Ich kann nicht jederzeit machen, was ich will, das ist mir schon klar. Aber ich habe immer Zeit, etwas zu tun, wo ich sage, das macht mich wirklich glücklich. Und ich merke, dass ich auch früher schon mich mit Leuten unterhalten habe, die wirklich so Ziele hatten, was sie machen wollten. Und haben gesagt, wenn ich Rentner bin, dann mache ich das. Und ich habe mir immer gedacht, du wirst das nicht machen, wenn du Rentner bist, weil entweder machst du es jetzt und machst es als Rentner weiter oder du wirst es nicht machen. Und bei vielen war es wirklich so. Sie konnten es dann nicht mehr gesundheitlich, sie hatten auch ganz andere Prioritäten, nämlich eigentlich eher nichts tun. Also dieses Aufschieben bedeutet auch für uns, ja, wir verzichten auf unser Glück. Und wenn man sich das mal so anhört, dann sind das alles Weisheiten von Menschen am Ende ihres Lebens, wirkliche und ehrliche Lebensweisheiten. Das ist mehr als so reines Wissen, was wir irgendwo anders konsumieren können. Und für uns sollte immer die Frage im Vorfeld schon sein, wie kann ich dir dienen, Gott? Was ist dein Wille für mein Leben? Wo brauchst du meine Begabung vielleicht? Und wir sind ja alle nicht mehr ganz so jung. Und manchmal ist es ja auch so, dann kommt so eine gewisse Rückzughaltung. Ja, was soll ich noch machen? Ich bin davon überzeugt, dass in dem Reich Gottes nicht nur junge, kräftige Leute mit Elan gebraucht werden, sondern auch die Älteren, die Erfahrung, Liebe, Fürsorge mitbringen können. Und ganz ehrlich, ein offenes Ohr kostet keine Kraft, kostet einfach nur Zeit. Wenn Paulus uns den Ratschlag gibt, kauft die Zeit aus, dann meint er, nutzt die Gelegenheit, die Gott euch auch schenkt. Und damit komme ich so zu diesen kleinen und großen Zeitfressern, ich glaube, die uns alle irgendwo zu schaffen machen. Meine Sicht ist immer, Smartphones gehören zu Menschen wie Arme und Beine. Ich sehe eigentlich keinen ohne ein Smartphone. Und kennst du diesen Klang, wenn du eine Meldung bekommst an deinem Smartphone? Ich denke, ihr habt es alle schon mal mitbekommen. Und was machst du dann? Also bei mir ist das so, und ich bin da nicht alleine, die Neugier siegt. Ich gucke. Ich muss erstmal gucken, was ist da? Kann es irgendwas Wichtiges sein? Nee, in der Regel weiß ich, es sind belanglose Dinge. Bekommst du viele Meldungen, verlierst du viel Zeit mit belanglosen Dingen. Die Summe ist es, die es ausmacht. Genauso wie soziale Medien, ob es Facebook, Instagram oder wie sie alle auch heißen, auch da können wir uns scheinbar mit wichtigen Informationen ablenken lassen. Wir vergeuden damit die Zeit, die eigentlich wichtig ist, um diese Dinge zu tun, die uns viel besser tun. Gott zum Beispiel zu begegnen oder das, was wir gelesen haben, Aussagen der Sterbenden, das sind ja alles Faktoren, die auch Zeit kosten, die ich mir dann nehme, weil ich mich auf Dinge konzentriere, die mir nicht so viel bringen. Ich finde auch nichts Schlimmes daran, wenn ich mich fundiert informieren will. Ich bin auch so ein Typ, ich mache das auch. Aber dieses permanente Verlangen, immer die neuesten Nachrichten zu bekommen, das kann einfach zum Zeitfresser werden. Man kann süchtig danach werden. Ich will immer am Puls der Zeit sein. Ich will mitreden können. Wenn einer sagt, du hast du gehört? Ja, habe ich schon gelesen. Kann ich dir genau sagen dann. Und wenn Paulus sagt, wir sollen die Zeit auskaufen, Da meint er nicht nur, dass wir die Zeit nicht verplempern sollen, Zeit totschlagen, wo wir vielleicht Sinnstiftendes tun können, sondern ich glaube, er meint auch, kauf die Zeit aus, komm einfach mal zur Ruhe, mach auch mal eine Pause, besinn dich auf das Wesentliche. Er rät uns, und das fand ich interessant an dieser Stelle auch, dass wir uns nicht benebeln lassen sollen, weder vom Wein, und jetzt schiebe ich hier etwas ein, das braucht er aber nicht in die Bibel schreiben, von ständiger Unterhaltung. Ich werde gleich darauf eingehen. Paulus scheut nicht so diese klaren Worte. Und ich denke, es gab offensichtlich einen Anlass dazu, dass er darauf eingegangen ist, sonst hätte er sich diese Mahnung sparen können. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Weingeist oder Heiliger Geist, offensichtlich passt das beides nicht zusammen. Wir wissen, dass der Weingeist uns berauscht, uns benebelt. Wir kennen auch die Folgen, die sind sehr unterschiedlich, von Aggressivität bis Ehebruch, weil man hat sich die Nachbarin dann doch endlich schön getrunken. Es bringt, das wissen wir auch, nichts Gutes. Es ist immer so der Einstieg oder öffnet das Tor zur Sünde. Zu viel Alkohol, auch das wissen wir, macht müde, es macht faul und träge und es trübt auch unsere Sicht auf die Realität. All das wissen wir und das wusste Paulus auch. Also damals hat es wohl auch diese gleichen Probleme gegeben. Aber er sagt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Was meint er damit? Der Geist Gottes, der schärft unseren Blick auf die Realität, auf das, was um uns herum ist. Wir sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Und er bringt uns auch in Bewegung, weil er durch seinen Geist uns auch dahin bringt, wo wir sein sollen, wo er uns gebrauchen will. Und ich sagte ja, ihr braucht das nicht aufschreiben, auch du nicht, Rainer, in deine Bibel mit dem Einschiebschub hier, ständige Unterhaltung. Den Brief Kai. Ich denke, diese ständige Unterhaltung, viele kennen das. Die kommen nach Hause, da wird erstmal Fernseher, Radio oder was immer angemacht. Man wird die ganze Zeit benebelt mit irgendwelchen Dingen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Alles gut. Aber ich glaube, es liegt eine Gefahr darin, dass ich mir die Gedanken, die ich mir machen sollte, über die wichtigen Dinge gar nicht mehr mache. Ich will sie oft auch gar nicht machen. Ich will einfach loslassen, ich will entspannen, ich will mich damit nicht belasten. Aber das führt dazu, dass wir vielleicht irgendwann mal da stehen und sagen, meine Zeit geht langsam zu Ende. Die Dinge, die wichtig waren, ich habe mir noch nicht mal richtig Gedanken drum gemacht. Die entscheidenden Fragen habe ich mir nicht gestellt. Und ich behaupte mal, wenn unser Leben keine echte Mitte hat, kann uns im Grunde alles von dem Wesentlichen, alles auch von Jesus ablenken dann. In der heutigen Predigt ging es mir um diese wertvollen Diamanten, unsere Zeit, die wir als kostbares Geschenk Gottes immer wieder annehmen können, uns auch das bewusst machen. Und ich finde, es wäre schade, wenn wir, so wie dieser Mann, die Zeit einfach so achtlos wegwerfen, ne, haben ja genug. Und ich finde, es wäre auch schade, wenn der kostbare Schatz von irgendwelchen Zeitfressern vernichtet wird. Deswegen denke ich, ist es immer gut, dass wir uns vergegenwärtigen, Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Tu damit etwas Gutes. Und ich mache das jetzt nicht daran fest, so wie dieser Philipp Mickenberger, dass wir irgendwann mal später bekannt sind, das ist es nicht. Aber bekannt sein bei Gott, wenn er sagt, du hast deine Zeit gut ausgekauft, ich bin stolz da auf dich, ich denke mal, das sollte unser Ziel sein. Ich möchte noch beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns wirklich dieses Geschenk gemacht hast, Herr. Und wir wissen nicht, wann unsere Zeit hier zu Ende gehen wird, aber wir wissen, ja, dass wir unsere Zeit in deine Hände legen wollen, immer wieder neu, Herr. Und dass wir dieses Bewusstsein auch in uns tragen, dass du uns gebrauchen willst, Herr, zu Dingen, die dein Reich groß machen. Und wir wollen dich verherrlichen, nicht uns. Wir wollen uns keinen Namen machen, sondern wir wollen dir die Ehre geben. Und ich bitte dich auch, wenn wir in so einen Prozess kommen wie dieser Philipp Mickenberger, wo wir wissen, ja, es ist bald soweit, dass wir dir allein die Ehre geben, Herr. Und dass Menschen auch so diese Botschaft in uns spüren, auch heute. Du bist es uns wert, Herr. Du bist wichtig, du bist alles für uns, Herr. Wir wollen unsere Zeit immer wieder in deine Hände legen, Herr. Hilf uns bitte dabei. Amen.